herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, und schon sind die Weihnachtstage wieder vorbei. Das ganze Das-Team begrüßt Sie heute Abend ganz herzlich live aus dem Norden zu unseren Sendungen Morgen und Heute zwischen den Jahren. Ganz herzlich willkommen. Heute ist eine Schauspielerin zu Gast, die Sie viel aus dem Polizeiruf kennen, aus Wilsberg, In aller Freundschaft oder eben auch aus einem Krimi, der in ihrer Heimat spielt, nämlich aus dem ZDF Erzgebirgskrimi. Theresa Weißbach ist heute Abend auf dem roten Sofa. Liebe Theresa, ich freue mich sehr.
Freue mich auch sehr. Danke.
Theresa, du bist heute angereist aus Berlin. Ja. Da wohnst du mittlerweile. Ursprünglich kommst du aus dem Erzgebirge. Mhm. Guck mal, wir haben hier ja ein bisschen was aufgebaut, muss man mal sagen. Ne? Also, das ist ein Schwibbogen, Räuchermännchen, Nussknacker.
Genau, Pyramide.
Alles Erzgebirge.
Also, als ich das Studio betreten habe, da ist mir echt das Herz aufgegangen. Vielen Dank. Es ist so wie bei mir zu Hause, weil ich habe nämlich auch ganz viel in Berlin in meiner Wohnung dekoriert und geschmückt. Und all das ist auch da. Der Schwibbogen, brennenden Fenstern, hier die schöne Spieluhr.
Oh, pass auf.
Kann man bestimmt.
Hier, pass auf, ich habe die schon aufgezogen.
Hast du?
Ja, und jetzt rausziehen und, ich weiß nicht, ob man es hört, ich halte mal das Mikrofon dran. So.
Hört man. Oh, Tannenbaum.
Sehr schön, sehr schön.
Oh, Tannenbaum. Oh,
bitte?
Tannenbaum. Ja,
ja, ne, wir haben beschlossen, es ist ja zwischen den Jahren. Wer nimmt denn schon den Weihnachtsbaum und alle Dekorationen wieder raus? Ja. Also zwischen den Jahren bleibt das ja meistens eigentlich denn doch da. Deswegen ist das Studio heute auch noch weihnachtlich geschmückt. Wie habt ihr sonst Weihnachten gefeiert? Wie war das bei euch?
Also ich habe dieses Jahr mit meiner Familie im Erzgebirge Weihnachten gefeiert. Mhm. Und ich muss sagen, wir hatten...
Also mit den Eltern sozusagen?
Genau, bei meinen Eltern, ja.
Und den Schwiegereltern?
Nein, meine Schwiegereltern leben in Berlin und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir wieder zurück nach Berlin gefahren und haben mit denen gefeiert. Mhm. Und unser Weihnachten im Erzgebirge war sehr musikalisch dieses Jahr. Wir sind am 23. Dezember sind wir zum Weihnachtssingen gegangen. Mhm. Und das tut echt gut, so in Gemeinschaft so ein Weihnachtslied nach dem anderen zu schmettern. Also das hat so richtig gut auf die Weihnachtstage eingestimmt. Und dann zu Heiligabend sind wir in die Kirche gegangen, haben das Krippenspiel uns angeschaut. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag ein ganz besonderes Highlight, nämlich wir haben uns den Nussknacker angeschaut.
Schön.
Meine Kinder waren zum ersten Mal im Ballett und wenn ich den hier so sehe, also das weckt schöne Erinnerungen an den ersten Weihnachtsfeiertag. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Ich finde es ja toll, dieses gemeinsame Singen. Auch viele Menschen sind ja auch im Gottesdienst. Ich kann mich an meinen Gottesdienst oder an unseren Gottesdienst im Heimatdorf Ehlershausen bei Hannover erinnern. Da geht man immer raus mit O du Fröhliche, O du.
Das ist immer so das letzte Lied.
Das letzte Lied,
genau.
Immer. Das ist so der Ausmarsch aus der Kirche und dann kann es Richtung Bescherung oder wie auch immer gehen. Das ist auch so eine tolle Kindheitserinnerung.
Ja, finde ich auch. Und das so in der Gemeinschaft zu erleben, ich finde, das stärkt sehr. Ne? Und eben da auch wieder zusammen zu singen und die Weihnachtsbotschaft zu hören und diesen Gedanken, der dahinter steckt. Also eine Hoffnung wird in die Welt getragen, ein Licht wird geboren. Und ich glaube, das brauchen wir in unseren Zeiten so sehr. Ne? Also dieser Glaube daran, an das Gute und diese Hoffnung, die einfach in die Herzen gepflanzt wird oder dann noch mal neu erwecken darf. Und dass man so beschwingt dann mit Ode Fröhliche nach Hause geht und dann mit den Liebsten, mit der Familie zusammen ist. Ja, was kann es Schöneres geben?
Ja,
also
schön.
Es war wirklich dieses Jahr ein sehr, sehr schönes, besinnliches Weihnachten.
Ja, das Besinnliche, finde ich, ist ein schöner Ausdruck. Es ist eben nicht nur dieser Konsumtempel, dieses Konsumfest, was man immer denkt mit Geschenke, Geschenke, Geschenke. Na klar sind Geschenke schön, natürlich, logisch, braucht man sich nicht gegen zu wehren. Aber es ist eben auch was anderes, zusammenzukommen.
Mhm. Ja, besonders mit Kindern ist natürlich Geschenke, für die ist das ja ganz wichtig. Und meine Kinder, die konnten es gar nicht erwarten. Und dieses Jahr war das erste Mal so, dass der Weihnachtsmann nicht zu uns gekommen ist, sondern das Christkind uns besucht hat. Das war ganz neu und alle Geschenke lagen dann, nachdem wir aus der Kirche gekommen sind, unter dem Weihnachtsbaum. Das war natürlich irre aufregend für die und für die ist Geschenke auspacken und dann mit ihren neuen Spielsachen spielen. Das ist natürlich was ganz, ganz Schönes, aber für mich, ich bräuchte das zum Beispiel gar nicht. Also für mich, sich so Zeit zu schenken und Aufmerksamkeit und ein gutes Essen, das finde ich das Wertvollste für mich jetzt. Und zusammen singen. Also meine jüngste Tochter spielt seit kurzem Klavier.
Sehr schön.
Dieser Gedanke ist bei ihr letztes Jahr so entstanden um die Weihnachtszeit, weil mein Papa spielt immer Klavier. Und dann hat sie immer gesagt, ich möchte auch so spielen können wie der Opa. Und das hat sie jetzt ein Vierteljahr lang gesagt und dann haben wir gesagt, okay, gut, anscheinend möchtest du das wirklich. Und jetzt hat sie an diesem Weihnachten zum ersten Mal saß sie am Klavier und hat gespielt und wir haben gesungen. Das ist doch wunderbar.
Ja. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich, wir mussten früher als Kinder mal ein Gedicht aufsagen. Herrlich. Ich finde, dir merkt man so eine gewisse Spiellust an. Du hast so richtig Bock drauf.
Ich habe totale Lust, ja.
Ja, das ist so, weißt du, so, weißt du, im positivsten Sinne, so eine kindliche Begeisterung dafür.
Ja, und das ist doch auch so schön. Also wir alle könnten viel mehr spielen in unserem Leben. Das würde viel, viel mehr erleichtern. Und also spielen ist einfach so schön. Und ich liebe das Spiel auf der Bühne, ich liebe das Spiel vor der Kamera. Ja, habe ich große Freude. Danke, dass du das gesehen hast.
Interessanterweise, der Erzgebirgskrimi, seit 2019 bist du dabei. Mhm. Du hast die Rolle bekommen, da warst du schwanger mit eurem letzten Kind.
Ja.
In der Rolle aber nicht.
Nee.
So, wie habt ihr das damals eigentlich gelöst?
Also ich danke der Produktion so sehr, dass sie mir vertraut hat, ne? Weil es war mein drittes Kind und ich habe immer gesagt, also ich werde wirklich einen dicken Bauch haben, aber alles andere ist ganz dünn. Und wir müssen einfach meine dünnen Beine betonen, weil niemand denkt dann, dass ich so eine Wampe habe. Ja. Und ich habe einfach drei Jacken übereinander gezogen.
Also von hinten ging es denn auch? Also ist nicht so breit in die Breite, sondern mehr nur nach vorne?
Nur nach vorne, als hätte ich so einen kleinen Medizinball oder einen großen Medizinball verschluckt.
Ja.
Und die Produktion hat sich darauf eingelassen. Und meine Schwangerschaften, die verliefen auch immer problemlos. Also deshalb, ich hatte davor null Angst und man hat mir vertraut. Und das war so richtig und so gut. Und zwei Monate später, nach Drehschluss, ist dann meine Tochter zur Welt gegangen. Also es war wirklich, ich war hochschwanger.
Schöne, herzliche Verbindung natürlich zu so einem Krimi, ist ja toll.
Ja, total.
Die Saskia, die Försterin, die mitermittelt im Erzgebirgskrimi. Jedem, es gibt ja wenige, aber ein paar haben es noch nie gesehen. Wer ist diese Saskia?
Also die Saskia ist eine Försterin aus dem Erzgebirge, die zusammen mit ihrem Papa in einem Forsthaus wohnt. Und die sehr verbunden ist ihrer Heimat gegenüber, die wahnsinnig gern da lebt und naturverbunden ist, den Menschen sehr zugewandt ist. Und da kommen natürlich immer so Einflüsse von außen, also Morde. Und,
komisch.
Und somit auch so eine fremde Welt, die Kommissare dann in dieses beschauliche, heimelige Erzgebirge. Und da sie ein Mensch ist, die gerne der Wahrheit auf den Grund geht und die natürlich auch von einer Neugier gepackt ist, versucht sie, den Kommissaren tatkräftig unter die Arme zu greifen. Und manchmal lehnt sie sich dann ein bisschen zu sehr aus dem Fenster raus, macht dann ihr eigenes Ding, versucht alleine zu ermitteln. Manchmal kooperiert sie wunderbar. Aber das ist einfach das Ungewöhnliche, dass eben nicht nur Kommissare Mordfälle lösen, sondern eben auch mit Hilfe der Försterin, die sozusagen so eine Brücke schlägt zwischen den Einheimischen vor Ort und dieser anderen Welt der Kommissare.
Ich finde allein so die Rolle einer Försterin finde ich schon wirklich faszinierend. Und dann noch in einem Krimi im Erzgebirge. Die nächste Folge Samstagabend im ZDF, Samstag, den 25. Januar, schon ab 18. Januar ist das Ganze in der Mediathek, in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ja. Wir schauen mal einen kurzen Ausschnitt an. Das ganze Thema heißt in dem Fall Wintermorde.
Oh, Mischke! Das ist übel, mies! Voller Schreck!
Hör mal auf, dich zu beschweren.
Das muss lieber Ritzwald sein.
Die Hütte ist irgendwo da oben.
Was hat sie denn? Blut. Frisch ist es nicht. Vielleicht ein Tier?
Aber dort oben ist doch dem Lieberwirt seine Hütte.
Es kann nicht mehr weit sein.
Was will ich sagen?
Es geht um den Mord an einem Lobbyisten einer Liftgesellschaft. Die wollen da eine große Skischaukel im Erzgebirge installieren, Skigebiete miteinander verbinden. Wie realistisch sind eigentlich tatsächlich solche Pläne im Erzgebirge?
Ja, das war immer wieder Thema, aber jetzt im Moment ist es, glaube ich, kein Thema. Mhm. Und ja, aber das, was natürlich jetzt gerade wirklich heikel im Erzgebirge ist, der wenige Schnee. Ne? Also wir haben damals gedreht, diesen Jahres im Februar.
Ja.
Und wir dachten, das ist schon wirklich ein schneesicherer Monat. Und wir hatten leider keinen Schnee. Das war echt bitter. Und ich wünsche das dem Tourismus so sehr, dass natürlich ein bisschen Schnee kommt in der Skisaison. Weil das ist natürlich toll, im Erzgebirge da in Oberwiesenthal Ski zu fahren. Und der Kallberg ist ja wirklich so nah. Deshalb, das ist schon eine realistische Denke, dass man so eine Skischauke macht. Aber wie gesagt, im Moment nicht.
Das ist aber ganz interessant, finde ich, weil euch gelingt es immer wieder, nahezu echte, authentische Tradition, Kultur des Erzgebirges mit in die Krimis einzuweben. Ist das auch ein Teil des Erfolges, dass das so wirklich so bodenständig ist, dass ihr als Ensemble auch so gut da reinpasst einfach in das Erzgebirge?
Also ich glaube, das ist auch der Anspruch einfach an diese Reihe, dass wir Geschichten erzählen wollen, die speziell nur da spielen können. Und das ist auch eine Besonderheit, dass wir eben wirklich vor Ort drehen. Ne? Also jeder einzelne Drehtag wird im Erzgebirge realisiert. Und wir haben jetzt kein Kommissariat oder so, was man mal schnell in Berlin oder Leipzig oder so drehen könnte, sondern wir sind wirklich immer vor Ort da unten. Und ich glaube, das spüren die Zuschauer, ne? Also dass es wirklich so authentisch ist.
Und das Schöne ist, du kannst immer zu Hause schlafen bei deinen Eltern. Ne? Das alte Zimmer, das alte Kinderzimmer in
Stolpe. Gibt es immer noch.
Gibt es immer noch?
Ja, mein Kinderzimmer gibt es immer noch. Und, aber ehrlich gesagt genieße ich das auch sehr, wenn ich da unten drehe, dass ich auch mal im Hotel unterkomme. Aber an den Wochenenden oder an drehfreien Tagen bin ich natürlich immer bei meinen Eltern und das sehr gerne. Und ansonsten, im Erzgebirge sind einfach so schöne Hotels, die ich gerne auch mal so als Gast und Tourist bereise.
Ich merke es doch sofort. Du bist ja Botschafterin des Erzgebirges auch. Insofern völlig richtig. Und wir werden natürlich auch noch ein bisschen über das Erzgebirge sprechen, weil es ist auch toll. Da kommt das mir. Dieses Räuchermännchen, das ist so typisch. Jeder kennt das Räuchermännchen aus dem Erzgebirge und den Schwibbogen. Schauspielerin zu werden, das bedeutet ja oft Schauspielschule. Und wie es dabei so zugeht, das hat sich Christiane Hennigsen angesehen. Und zwar aus einem guten Grund in Rostock.
Eins, zwei, drei, vier.
Sie alle teilen denselben Traum. Eines Tages groß rauszukommen, auf der Bühne oder vor der Kamera. In 4 Studienjahren werden hier an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock aus Talenten Schauspielerinnen und Schauspieler.
Ja, das bedeutet, dass wir mit diesem Lauf eine leichte Diagonale gehen. Ja. Zu dem Lauf habe ich gestern noch vergessen, wenn ihr könnt, noch tiefer, weil das Bild ist eigentlich total schön.
Die Studierenden haben die Choreografie selbst erarbeitet. Hier im Bewegungsprojekt lernen sie, sich über ihren Körper auszudrücken und wie man sich nicht nur alleine, sondern auch miteinander bewegt.
Was ist gerade der Grundvibe, der so im Raum liegt? Und wenn dann jemand anfängt, einen Impuls zu geben, sollten sich im besten Fall alle darauf einlassen.
Die Person macht jetzt das, dann reagiere ich vielleicht so. Dann auch viel Improvisation damit und auch in einer großen Gruppe. Das ist zum Beispiel auch was, dass man irgendwie lernt, mit einer ganzen Gruppe zu agieren, ohne sich immer absprechen zu müssen zum Beispiel, sondern das so zu fühlen.
Darum geht's auch hier im Körperstimmtraining. Einer denkt sich etwas aus, die anderen machen's nach. Ziel, ein gemeinsames, spontanes Klangereignis zu erschaffen. Es geht um Emotionen, ums Aussenden und Empfangen und natürlich um Artikulation und Atmung.
Wir werden ja für die Bühne ausgebildet. Da muss man ja laut sprechen können. Am besten jeden Abend, ohne dass die Stimme versagt oder man heiser wird.
Also ich finde es auch viel einfacher, irgendwie als Spieler kreativ zu sein, wenn ich eine Stimme habe, die als Werkzeug gut funktioniert. Für die unterschiedlichsten Dinge, die man eben auf der Bühne machen möchte.
Bis zu 500 KandidatInnen bewerben sich in Rostock pro Jahr. Nur 10 werden genommen. Das ermöglicht neben dem Gruppenunterricht auch viele Einzelstunden. Und immer wieder kommen Branchengrößen wie Schauspieler Lars Eidinger oder Regisseur Andreas Dresen vorbei. Der dreht regelmäßig Kurzfilme mit den Studierenden.
Ruhe bitte!
Viele AbsolventInnen spielen mittlerweile an großen Häusern wie dem Thalia-Theater in Hamburg.
Du bist Romeo!
Im Schauspielunterricht steht jetzt Shakespeare auf dem Programm.
Was ist hier dran?
Was für ein Irrsinn! Welch ein Wagen!
Auf der Bühne fließt alles zusammen. Stimme, Sprechen, Bewegungen, Gefühle und die Vertrautheit mit dem Stoff. Das Wichtigste ist aber loslassen.
Kinder können das einfach von Natur aus. Die sagen so, wir spielen jetzt das und das und dann sind die da 100% drin. Und das verlernt man total im Alter. Und das wiederzufinden, ich glaube, das ist ein großer Teil, den man hier lernt.
Hamlet!
Ja?
Dein Vater ist von dir beleidigt.
Mutter, mein Vater ist von euch beleidigt.
Was soll das? Du redest mit einer losen Zunge.
Du sprachst mit deiner bösen Zunge. Und hier noch.
Talent und Leidenschaft haben sie hierher auf die Hochschulbühne in Rostock gebracht. Und mit ein bisschen Glück sieht man sie eines Tages wieder. Im Theater, im Kino oder im Fernsehen.
Ja, schöner Besuch in Rostock von Dorothea Foscherau. Und ich finde diesen Begriff loslassen, den fand ich eben so faszinierend. Heißt Schauspielschule auch, seine Scheu zu überwinden, sich wirklich mal so gehen lassen zu können, alles rauslassen zu können, das zu lernen?
Na, ich glaube, man hat, wenn man Schauspiel studieren möchte, diesen Drang hat man in sich, ja, loszulassen und sich auszuprobieren und einfach so hemmungslos zu spielen. Aber ich glaube, an der Schauspielschule lernt man einfach diese Mittel, ja, also wie man die Dinge gut einsetzt und die ganzen Techniken dazu. Und ja, ich habe ja auch in Rostock studiert und
so,
es war jetzt
da sind wir nämlich, da schließt sich der Kreis. Ne?
Es war so spannend, jetzt den Beitrag zu sehen für mich und ich habe natürlich geguckt, ob ich irgendeinen von meinen Professoren wiedererkenne und oder da sehen kann. Ja, weil es war eine sehr intensive Zeit, aber auch eine sehr gute Zeit. Also ich bin so froh, dass das Schicksal meinen Weg wirklich nach Rostock geführt hat. Also ich habe mich ja wirklich nur an dieser Schauspielschule beworben und das war ja auch nur ein Zufall. Also,
du warst aber schon so gut in der Jugend, dass du gesagt hast, ich probiere es mal.
Nein, aber das war wirklich ein Zufall, weil Rostock hat das ja falsch verstanden. Ich bat einfach nur um Infomaterial zum Eignungstest und Rostock hat mir gleich eine Einladung geschickt zum Eignungstest. Und dann bin ich da hingefahren mit 16 Jahren zusammen mit meiner Mama und dann habe ich da die erste Runde bestanden und war natürlich viel zu jung. Und egal, dann ging es immer weiter. Aber das Schicksal wollte, dass ich mich nur an dieser Schule bewerbe. Und da sollte ich eben dann auch studieren. Das hat dann alles geklappt. Und es war eine gute Wahl für mich. Also überhaupt auch, stellt sich ja immer die Frage, ob eine staatliche Schauspielschule oder eine private. Und ich bin so froh, an dieser staatlichen Schauspielschule gewesen zu sein.
Und ich bin mir sicher, die Dame, die wir dir jetzt zeigen können, die wirst du in guter Erinnerung haben. Sie ist nämlich Dozentin in Rostock, die Gudrun Kahle. Hier ist sie.
Liebe Theresa, ich grüße dich ganz, ganz herzlich aus Rostock, an deiner alten Studienstätte. Du wirst dich sicherlich erinnern an uns, an die Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben, an deine Erstaufnahme. Ich habe dich immer als eine sehr neugierige, freudige und sehr talentierte Studentin erlebt. Und der Erfolg, den du hast, gibt dem ja Ausdruck oder Recht. Ich wünsche dir eine gute Zeit auf dem roten Sofa und grüße dich nochmal ganz herzlich von hier.
Wow. Danke, das rührt mich total. Vielen Dank. Das möchte ich unbedingt haben.
Ja, aber selbstverständlich. Also, das ist,
das rührt mich so. Ich hoffe, sie guckt jetzt gut, Ruhn.
In was hat sie dich unterrichtet?
Danke. Sprecherziehung.
Okay.
Ja, sie war meine Sprecherzieherin.
Ja, und Stimme ist ja für viele Schauspielerinnen und Schauspieler mit das A und O.
Naja, und ich kam ja aus dem Erzgebirge und ich habe ja gedacht, wirklich, ich spreche Hochdeutsch. Also, und ich habe ja erst mit 18 erfahren, dass das Röntgen heißt. Ich habe ja immer gedacht, das heißt Röntgen. Weil so habe ich es gelernt. Und sie hat es so toll begleitet. Also mich da. Das Röntgen. War schon.
Röntgen ist ja, wirklich schön.
Wirklich. Und das habe ich mit 18 erst erfahren. Das war wie so ein Erwachungsmoment für mich.
Ich liebe das. Es ist so, wenn man das so Unterkiefer vorschiebt und Nose blubber lasse.
Ja, und nochmal, um jetzt auf den Erzgebirgskrimi zu kommen, ich bin da auch so stolz, dass ich eine positive Figur spielen darf. Ne? Und eben, also das Sächsisch, und das ist ja wirklich nur ganz zart im Anklang, aber man merkt, also der Zuschauer soll merken, die ist da verwurzelt, ne? Die kommt daher. Ne? Und ich finde es aber gut, dass meine Försterin eben eine Sympathieträgerin ist, dass sie nicht wieder die Doofe ist, über die sich alle lustig machen mit dem Dialekt, weil das Sächsisch ist, hat natürlich auch einen schlechten Ruf leider. Und darauf bin ich ungemein stolz. Ne? Also das
kann ich hundertprozentig nachvollziehen, ja. Weil wieso sollte das auch doof sein? Die Frage muss man sich ja eigentlich auch mal stellen. Ne?
Ja, naja, das hat eine lange Geschichte.
Ja, sag mal, so und jetzt, wie diese Offenheit, die du hast, was ja eben die Gudrun auch erzählt hat, diese Neugier, die du hast, inwiefern hat dich dafür die Kindheit in der Backstube, deine Eltern hatten eine Backstube, oder haben sie noch, in Stolberg,
hatten, ja.
im Erzgebirge, inwiefern hat dich diese Kindheit in der Backstube geprägt?
Also ich glaube, das hat was mit mir gemacht in Bezug auf, wie ich auf Menschen zugehe. Ne? Mhm. Also meine Offenheit, bei uns war ja immer was los. Ich war ja nie alleine. Wir haben über der Bäckerei gewohnt und noch darüber haben meine Großeltern gewohnt. Ich bin runtergekommen und da waren ja immer schon Leute da. Und sozusagen, das war für mich ein großer Abenteuerspielplatz. Mhm. Meine Eltern haben mir sehr viele Freiheiten gelassen. Am Wochenende, wenn die Bäckerei geschlossen war, da durfte ich im Verkaufsbereich durfte ich Schule spielen. Und da habe ich mit meinen ganzen imaginären Schülern da gesessen und an die Tafel, wo in der Woche die Angebote geschrieben wurden, da habe ich war meine Schultafel. Oder
Elfriede, die Kuchenschneiderin, die sich immer deine Geschichten anhören musste oder durfte.
Genau.
Ne? Der hast du immer vorgesprochen. Während genau. sie den Kuchen geschnitten hat, sie war eine richtig professionelle Kuchenschneiderin,
ja.
Anfang der 80er.
Die Elfriede war mein dankbarstes Publikum, muss ich mal sagen. Weil bei der Elfriede, da durfte ich alles. Ich habe dann immer neben ihr auf der Fensterbank stand ich und das Rollo hatte ja so ein Band, also man nennt es im Erzgebirge Rollo-Nippel. Und dieses Rollo-Nippel habe ich dann als Mikrofon genommen. Und dann habe ich alle Lieder gesungen von Kleiner Gardeoffizier, was mir meine Oma beigebracht hat, über Lilli Marleen. Und die Elfriede hat mir immer zu applaudiert und hat sich gefreut. Und da konnte ich mich einfach ausprobieren. Hinak. Jetzt weißt du, dass Gudrun Kahle ganze Arbeit geleistet hat.
In der Sprecherziehung. Ja. Das war damals noch die Zeit mit Röntgen.
Genau. Ja, genau.
Statt Röntgen. Aber was hat dir das bedeutet, als Jugendliche auf einer Bühne zu stehen und vor Publikum zu sprechen? Das ist ja einschneidend.
Das hat mir alles bedeutet. Also seit ich 9 Jahre bin, stand ich auf der Bühne. Ne? Und dieses Kinder- und Jugendtheater, das war für mich die beste Schule, ja, oder Schauspielschule ja schon, weil wir haben nicht nur Märchen gespielt, wir haben Puppentheater, wir haben Straßentheater gemacht, schwarzes Theater. Ich durfte mich da einfach überall ausprobieren und den Stefan Müller, den haben wir jetzt eben in dem Beitrag gesehen, genau, der sozusagen der Theaterleiter, der war mein Mentor, der hat mir wirklich Narrenfreiheit gegeben. Und er hat mich überall unterstützt. Wir haben zu jeder Inszenierung hatten wir einen Schirmherren. Und er war da sehr umtriebig und hat zum Beispiel auch den Intendanten des Annaberger Theaters, also wirklich
richtiges,
gutes, genau, Theater, richtig, ja. Hat er geholt. Und der war in der Premiere und danach kam er hinter die Bühne und hat zu mir gesagt, Theresa, du hast Talent, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann sag mir das.
Das ist ja toll.
Das war ein Riesenangebot für
toll.
Mich. Und ich habe das sofort beim Schopfe gepackt und habe gesagt, ich möchte auf die Schauspielschule. Wie soll ich das machen? Und dann hat er gesagt, mein Oberspielleiter wird mit dir was arbeiten. Ich musste natürlich die Rollen raussuchen, was mich interessiert. Mhm. Aber ich durfte mit denen arbeiten und das war für mich ganz toll.
Super. Ja. Also finde ich ganz, das ist Talentscout auf Kulturebene. Ja, genau. Finde ich großartig. Theresa, ganz andere Facette von dir. Du bist auch mit Trauerarbeit verbunden. Bevor wir darüber sprechen, erst ein Film von Lars Kaufmann über Erinnerungen durch Stimme und künstliche Intelligenz.
Es ist der wohl schönste Tag in ihrem Leben. Annette heiratet ihren Michael.
Am 6. Mai 2016. Und dann denke ich so, mein Gott, da saß der Krebs wahrscheinlich schon in ihm.
Was Sie hier nicht wissen, es bleiben Ihnen noch 8 gemeinsame Jahre.
Unser Hochzeitstanz, ein Tango. Gott, was haben wir diesen Tanz vorher geübt?
Sie werden noch einmal tanzen, ein letztes Mal, kurz vor Michaels Tod.
Er hat eigentlich eher gespürt, dass ich ein Problem hatte, wo man eventuell drüber reden sollte, bevor man selber auf die Idee kam, Boah, da piesackt mich jetzt aber was, da müsste ich jetzt mal drüber reden. Also diese Sensoren, die er da so hatte, die waren schon sehr sensibel eingestellt.
Ende Juni 2024 stirbt Michael und hinterlässt Familie, Kinder, Enkelkinder, Ex-Frau und Ehefrau. Für die bleibt die Liebe.
Gemalte Herzen, die hingen dann alle irgendwo oder klebten irgendwo. Also er war mal jemand, der gerne so Nachrichten hinterlassen hat.
Hinterlassen hat Michael mehr noch als nur Nachrichten. Er hinterlässt sich selbst.
Hallo Michael, kannst du mir erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
Hallo Annette, es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Wie geht es dir heute?
Rückblick, Mai 2024. Michael weiß, dass der Krebs bald siegen wird. Er und Annette bereiten sich aufs Ende vor und auf das, was bleibt.
Sie sagte, Michael, eins der Dinge, die ich wirklich vermissen werde, ist, dass ich immer zu dir kommen konnte, konnte mich zu dir setzen, dir eine Frage stellen und du hast mir alles erklärt. Und das war für mich schön, deine Stimme zu hören und dass du mir Sachen erklärt hast.
Ein Freund in den USA entwickelt damals eine künstliche Intelligenz, die eingesprochene Worte nicht nur wiedergeben kann, sondern eigenständig neu zusammensetzt.
Hallo Annette, es ist schön, dich hier zu treffen.
Michael hat 300 Sätze eingesprochen, um das festzuhalten, was wir die Emotionsstimme nennen. Manchmal sagst du, ich liebe dich. Oder du sagst, ich liebe dich. Oder die Tür ist offen. Wir halten das alles fest und komprimieren es zu einer KI. Im Alltag nutzt Annette Michaels KI fast nie. Auch weil die Technik hakt.
Heute zum Beispiel gehen die Äs und Ös und Üs. Seine Stimme zu hören, ist halt wahnsinnig schön.
Ja,
aber ist es ein Weiterleben als digitaler Zwilling in der KI?
Es gibt so einen Trend, wie er ist. Das spiegelt sich auch in den Antworten wieder. Aber eine reale Antwort, jetzt im Vergleich zu dem, was mir der lebendige Michael erzählt hätte, ist es für mich in dem Vergleich dann nicht wirklich. Da brauchst du schon was ganz anderes, damit ich mir einbilde, in dieser Kiste sitzt mein Mann.
Wenn Annette ihr Trauern beendet hat, will sie die KI vielleicht nutzen, sagt sie.
Noch erinnere ich mich an alle Details. Aber vielleicht ist es ja in 5 Jahren so, dass ich denke, boah, das habe ich jetzt vergessen. Frag ihn doch mal, wie war denn das?
Ich bin mir sicher, jeder von Ihnen fragt sich jetzt gerade zu Hause, wie er das findet, wie sie das findet. Wie steht man zu dieser Sache, Theresa?
Ich habe den Beitrag jetzt ja eben auch zum ersten Mal gesehen. Ich weiß es noch nicht so richtig. Also ja, vielleicht schön und schrecklich zugleich. Also habe noch gar nichts davon gehört, dass es das gibt. Und also jetzt spontan, mein Gefühl sagt, es wäre jetzt nichts für mich. Mhm. Ich glaube, das ist, vielleicht hilft es über die erste Trauerphase hinweg, wenn dieses Vermissen so besonders schwer ist, dass man da vielleicht noch das Gefühl hat, da kann man gut miteinander doch noch kommunizieren oder so. Aber nee, dann später, glaube ich.
Du bist ja in diesem Thema sehr drin auch. Wieso hast du dich vor 10 Jahren zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen?
Das war ein... Erstmal hatten wir einen Sterbefall in der Familie und haben das in der Familie, finde ich, sehr, sehr gut begleitet. Und da habe ich gesehen, wie schön das sein kann, für jemanden da zu sein in den letzten Tagen seines Lebens. Und da habe ich gemerkt, dass ich da gar keine Berührungsängste habe. Mhm. Und dann ist mir das ein paar Jahre später noch mal mit einer Freundin gegangen. Und da ging es mir wieder so, dass ich gespürt habe, die Leute sind so überfordert oder alleine und dass es so gut ist, wenn jemand an der Seite ist, ne? Also auch für die Angehörigen da ist. Und ich wollte mich immer schon mal ehrenamtlich engagieren. Ich habe das zu Hause so vorgelebt bekommen. Meine Eltern sind sehr aktiv im Ehrenamt. Und dann dachte ich, ach, das wäre was für mich, weil ich bin eine Freundin der Hospizbewegung. Mhm. Ich möchte, dass oder finde gut, dass Tod und Sterben und Trauer nicht so an den Rand gedrückt wird, sondern das findet, das ist etwas, was uns alle betrifft und das muss in das Leben und deshalb muss es hier auch auf das rote Sofa. Finde ich toll, dass du mich dazu ansprichst.
Ich hatte auch einen Freund von mir, hat seine Mutter verloren kurz vor Weihnachten und wir haben auch darüber gesprochen natürlich. Es tut immer gut, darüber zu sprechen und auch jemanden anzusprechen, der einen Trauerfall hat, weil mit dem eigenen Trauerfall merkt man ja auch, wenn man angesprochen wird, wie gut es tut.
Ja.
Vor allen Dingen, man kann eben nicht davor weglaufen. Das geht nicht, das gehört dazu.
Ja, und ich finde, je mehr man sich zu Lebzeiten mit dem eigenen Sterben oder mit dem eigenen Tod beschäftigt, umso einfacher ist es dann auch, glaube ich, mal gut zu gehen. Also das erlebe ich. Ich begleite Menschen auf der Palliativstation und deren Angehörigen. Und manchmal ist es für die Patienten leichter, mit jemandem zu sprechen, die eben nicht so unmittelbar zur Familie gehört. Ne? Und ich traue mich dann einfach ganz direkt zu fragen, haben Sie Angst vor dem Sterben oder gibt es was, was Sie noch gerne erledigen möchten oder worauf sind Sie besonders stolz oder besonders dankbar? Und das, ich merke immer, dass den Leuten das gut tut und oft in der Familie, da scheuen sie sich dann davor. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir dann Patienten erzählt haben beim nächsten Treffen, sie konnten jetzt den Mut fassen oder durch unser Gespräch wurde ihnen bewusst, was wollen sie eigentlich für eine Beerdigung, wo möchten sie gerne bestattet werden. Und dann hatten sie den Mut, auf einmal mit ihren Angehörigen darüber zu sprechen. Und das macht mich dann immer so froh und da merke ich, das ist so eine sinnvolle Tätigkeit, so ein schönes Ehrenamt.
Weil es macht, wenn ich das, ich höre dir gerade zu und ich versuche mich in die Situation hineinzuversetzen, in die Menschen, denen du hilfst, es erleichtert.
Ja.
Es erleichtert, weil sie über etwas sprechen und dadurch wird eine Last genommen, es wird erleichtert und dadurch fällt vielleicht auch das Loslassen in dem Moment, das Unausweichliche fällt dann möglicherweise leichter.
Ja, also die Erfahrung mache ich, oder dass sie sich oft dann noch mal Mut fassen für Dinge noch mal wirklich anzugehen, ne? Noch mal Leute
zu klären,
zu klären und das erleichtert und ich glaube eben auch, was du eben sagst, dieses Loslassen fällt dann leichter und auch ich denke jedes Mal, wenn ich dann wieder nach Hause fahre, denke ich natürlich über mein eigenes Sterben und über meinen eigenen Tod nach und das Loslassen, also ist ja ein tägliches Ding in unserem Leben, das können wir so viel üben. Und deshalb nehme ich da auch so viel für mich mit, ne? Weil ich es dann auch in meinem Alltag versuche, darüber nachzudenken, okay, wo kann ich denn heute noch ein bisschen loslassen, ein bisschen gnädiger sein mit mir selber, ein bisschen dankbarer und so. Und deshalb gibt mir dieses Ehrenamt auch sehr viel, ja.
Schön, sehr schön. Wir haben jetzt noch etwas vom Mitteldeutschen Rundfunk, vom MDR, also aus deiner Heimat. Mhm. Das Symphonieorchester dort hat sich nämlich mit einem norddeutschen Influencer zusammengetan. Das Ergebnis zeigt Ihnen jetzt Kolja Roper.
Die machen heute Drama. Die machen heute richtig Rumble da unten im Orchester.
Der Hamburger Filmkomponist Lars Hempel hat Großes vor. Er möchte seine eigenen, ganz speziellen Werke mit dem MDR-Sinfonieorchester aufnehmen. Und das Ganze soll alles andere als ernst werden.
Sowas? Sowas habe ich noch nie gemacht und sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist einmalig heute hier, wirklich.
Die Mitte stören.
Als Lasi Pilami parodiert Lars Hempel auf Instagram und TikTok andere Influencer. Dafür komponiert er überdramatische Musik.
Nasenspitze.
Ich habe mir einfach stundenlang frittiertes Hühnchen zum Einschlafen angehört.
Und so eine Parodie will er nun zum ersten Mal mit einem ganzen Orchester einspielen.
Ich weiß, die Musik, das wird super werden, die Aufnahmen werden super, die Spieler sind toll. Aber das, was wirklich spannend wird, ist, wie wir die Emotionen der Musiker gleich einfangen werden. Also ob das so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Für die erste Violine von Takt 14 an verwundert gucken, Augenbrauen ein bisschen runter und bis zum Schluss die Augenbrauen immer höher und immer erstaunter und immer schockierter gucken.
Das ist natürlich für uns ungewohnt, aber ich denke, es ist ein neuer Einfluss, neuer Zeit.
Ja, mega. Ich habe sowas noch nie gemacht in meinem Leben und ich finde, dass ich mag es.
Ja, es ist nicht ganz so mein Ding, um ganz ehrlich zu sein. Aber wenn es den anderen gefällt, ist es okay. Ich muss die ganze Zeit an meine Kinder denken. Ja, es ist ja deren Alltag eher so Insta und so weiter. Gute Sache.
Genau, da gucken wir dann gleich wieder.
Letzte Absprache mit dem Dirigenten.
Alles hier, alles darf theatralisch und emotional klingen. Es soll nichts zurückhaltend sein. Wenn es halt Piano ist, dann muss es auch blip, blip, blip sein. Und wenn es groß ist, dann muss es auch... Ne? So. Ja. Ja. Wir wollen hier ein bisschen übertreiben.
Kannst du schon mal reinlesen?
Es ist absolut verrückt. Diese ganzen professionellen Leute bauen jetzt hier alles um für das Intro, damit man am Anfang denkt, dass ich im Studio sitze und dann wie Magie das Orchester erscheint.
Die Idee für die Zusammenarbeit kam vom Komponisten selbst. Beim MDR waren sie sofort begeistert.
Im Prinzip geht es ja auch darum, dem MDR-Sinfonieorchester irgendwie auch auf Social Media eine Reichweite zu verschaffen und irgendwie zu zeigen, was Tolles passieren kann, wenn jemand wie Lars mit diesem ganzen kreativen Potenzial und eben so ein großes Orchester, die alle auch einfach professionelle Musiker und Musikerinnen sind, zusammenkommen und sowas Tolles auf die Beine stellen.
How many dads does it take?
So sieht das Ergebnis aus. Ein berühmter Internet-Clip, in dem sich Väter mit einem Kinderwagen abmühen. Und das MDR-Sinfonieorchester begleitet das ganze Drama. Alle Clips dieser Koproduktion sind auf den Instagram-Seiten von MDR Klassik und Lars Hempel zu finden.
Wie lustig und auch das Ende. Bumm, einfach schnell zusammengeklappt, die Frau.
Das kommt mir bekannt vor.
Sag mal, welche Rolle spielt Social Media in deinem Leben?
Ja, auf jeden Fall eine Rolle. Also ich habe mich ja eben auch schon mit dir verbunden. Ich habe was gepostet, dass ich heute hier bin.
Wir beide haben uns connected bei Instagram.
Also
natürlich.
Deshalb, es spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle.
Ja, ein bisschen was zeigen von sich, genau. Ist auch eine gute Sache. Ist ja toll. Viele finden das auch toll.
Ich nutze das toll, um Werbung zu machen, wenn eine neue Folge vom Erzgebirgskrimi ausgestrahlt wird oder wenn ich wieder auf der Bühne stehen kann.
Oder auf dem roten Sofa sitzt.
Genau.
Und außerdem auf der Bühne, das war die Vorlage, die du mir gegeben hast gerade, weil du bist mit Mein Hund.
Nee, Mein Herz, Mein Hund.
Mein Herz, Mein Hund. Ich wusste, ich werde das durcheinander bringen.
Kein Problem.
Bist du auf der Bühne.
Ja.
Es ist ein Abend, wo es um die Beziehung, um die Briefe zwischen Tschechow und seiner Frau Olga geht. Erzähl mal, was passiert da in etwa auf der Bühne?
Also, das ist eine szenische Lesung mit Musik. Mhm. Und mein Kollege Christoph Tomanek und ich, wir lesen diesen Liebesbriefwechsel zwischen eben dem großen Dramatiker Russlands, Anton Tschechow, und seiner Frau Olga Knipper. Sie war Schauspielerin am Moskauer Künstlertheater, eine sehr große Schauspielerin.
Er hat ja auf der Krim gelebt zu dem Zeitpunkt?
Er musste nach Jalta aus gesundheitlichen Gründen. Und die beiden konnten sich natürlich oft, also sehr wenig sehen und mussten sich immer Briefe schreiben. Und dieser Briefwechsel ist so poetisch, so romantisch, so verspielt, so liebevoll und gleichzeitig so unglaublich lustig und witzig. Und darauf hatten wir beide, der Bock. Christoph Tomanek und ich, einfach unglaublich Lust dazu. Und wir haben uns gesagt, also wenn wir eine Lesung machen, dann auf keinen Fall so eine Lesung mit Tisch und Lampe und dann lesen wir einfach nur. Nein, wir wollen einfach spielen. Das, was du am Anfang schon gesehen hast, ich spiele einfach so unglaublich gerne. Und,
darf ich mal darauf hinweisen?
Ja, bitte.
21. Januar im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. 21. Januar. Mein Herz.
Mein Hund.
Mein Hund.
Liebesbriefwechsel Anton Tschechow und
es
Olga
geht
Knipper.
Ab auf der Bühne. Dann geht es nochmal nach Berlin. Dann geht es nach Sachsen. Und im April seid ihr auch noch in Schleswig-Holstein.
Nochmal hier in
Darmstadt.
Ja, da auch noch.
So, ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich bedanke mich.
Morgen übrigens hauen wir in die Tasten. Und zwar in die richtigen Klaviertasten, Piano, Flügeltasten. Morgen ist nämlich mein Lieblingspianist Joja Wendt oder einer meiner Lieblingspianisten Joja Wendt bei uns. Und es geht um ihren Song des Lebens. Also das ist mein Song. Hier sehen Sie das Foto auch im Hintergrund. Morgen ab 18.45 Uhr. Es wird super und spannend.